Hey Manu hier, bevor es mit unserer Folge zur Sony-Pressekonferenz im Vorfeld der E3 losgeht, eine kurze Info für euch. Die Folgen dieser Woche, die E3-Themenwoche, ist frei für alle verfügbar in unserem öffentlichen Stream. Ein schönes Hallo an alle, die auch uns jetzt neu entdeckt haben sollten. Die kurze Information, was wir denn sonst so machen. Wir sind Insert Moin und wir senden von Montag bis Samstag exklusiv für unsere Unterstützer. Und jeden Sonntag gibt es ansonsten immer eine freie Folge der Woche, bei der ihr uns hören könnt. Wenn ihr sagt, das gefällt mir, was ihr da macht, hat mich gut unterhalten und gut informiert, diese E3-Themenwoche, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr bei patreon.com/insertmoin vorbeischaut. Dort könnt ihr uns unterstützen und abonnieren und für nur $5 im Monat bekommt ihr das volle Paket. Das bedeutet eine Folge jeden Tag von Montag bis Samstag mit Spiele-Reviews, mit Interviews, mit Blick hinter die Kulissen, mit Metadiskussionen, also quasi ein Spielemagazin zum Hören in Audioform, jeden Morgen frühstücksreif auf eurem Podcatcher gibt es eine neue Folge. So, das kurz nur als Info für euch, patreon.com/insertmoin oder wer keine Kreditkarte und gerne per Bankeinzug zahlen möchte, kann auch auf die deutsche Variante gehen, steadyhq.com, also steady, das englische Wort für steadyhq.com/insertmoin. Da könnt ihr dann auch per Bankeinzug bequem uns abonnieren und unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die neu dazugekommen sind. Jetzt geht's erstmal weiter mit Sony und heute Abend gibt's dann die Nintendo PK in der Besprechung. Jetzt viel Spaß mit Sony, bis später. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Hier ist der ausgeschlafene Manu. In Klammern, das ist gelogen. In Klammern zu. Ihr hört die E3-Themen-Special-Woche bei eurem täglichsten Podcast, den es überhaupt nur gibt. Wir haben uns vorgenommen, diese Woche die E3 komplett zu covern und alle Pressekonferenzen von Xbox über Bethesda, Ubisoft und hin zu Sony und Nintendo zu covern. Und heute Nacht haben wir uns, heute in den Morgenstunden um 3 Uhr morgens, es ist jetzt gerade 10:30 in Deutschland, haben wir uns Sony angeschaut und bereit mit seinem Knoppers ist der wunderbare Bubu, morgens 10:30 in Deutschland. Guten Morgen.
Ja, wunderbar. Wunderschönen guten Morgen. Ja, ich kann auch noch nicht so richtig reden. Das war doch sehr spät dann hinten raus. Ne?
Das heißt ja auch.
nichts.
Ja, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir unsere Gedanken hier, glaube ich, im Gespräch sammeln müssen zu Sony, denn es war eine der, glaube ich, verwirrendsten E3-Shows, die ich je gesehen habe. Ja. Also vielleicht lassen wir uns da mal anfangen. Sony hatte bis jetzt ja immer sehr klassisches Setup, dass einer auf die Bühne gekommen ist, hat kurz was gesagt, dann gab es Trailer, dann kamen Entwickler auf die Bühne, so wie man das halt bei den meisten Pressekonferenzen auch erlebt, so wie das bei Ubisoft auch war und so. Aber Sony hat sich überlegt, wir machen das alles ein bisschen anders und es war sehr Kafkaesk irgendwie. Also sowohl die Leute vor Ort wussten nicht so richtig, was los ist und genauso wir vor den Streaming-Geräten waren sehr verwirrt. Ist es noch die Show? Ist es jetzt eine Pre-Show? Sind wir schon mittendrin? Ist es schon vorbei? Also das war sehr verwirrend.
Ja, also man könnte auch meinen, dass Kojima das inszeniert hat, wenn man Kooperation damit kriegt. Ja, ich fand es eigentlich, also ich bin mir ganz sicher, dass die ganze Show komplett für die anwesenden Leute gemacht wurde. Also das war halt sehr mit dem Fokus der Presse in L.A. selbst halt ein Event zu kredenzen, das halt mal ein bisschen aus der Reihe, genau, eine Experience zu bieten, die mal ein bisschen aus der Reihe tanzt. Und das ist wahrscheinlich vor Ort dann auch dementsprechend gut gelungen. Es war nur wahnsinnig schlecht für den Stream kommuniziert, was jetzt als nächstes anliegt. Also eröffnet wurde das Ganze mit so einer Kirchenszene, wo halt dieser ganze Pulk von Journalisten in, ich glaube aber tatsächlich nur einer nachgebauten Kirche, standen und ein Banjo-Spieler halt ohne Ankündigung vorher einfach angefangen hat, ein Lied zu spielen auf seiner Klampfe. Und ich mochte das sehr. Ich fand das eigentlich eine sehr, sehr coole Eröffnung. Ich fand das sehr erfrischend, dass das mal wirklich so komplett ab vom Einheits-PR-Gebrabbel und wir haben einfach noch größere Leinwände und noch mehr davon und noch lauteren Bass-Präsentationen ist. Problem daran war halt, dass dann zwischendurch die ganze Meute von Journalisten umziehen musste und in der Zeit war halt, das war wie eine, ja, das war so ein bisschen wie damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, guckst du Fußball? Ja, ne?
Nee, natürlich nicht. Ich nur
um dich. Nee, aber als da als das Tor umgefallen ist. So, keiner weiß genau, was jetzt gerade passiert und irgendwie versucht da irgendjemand die Situation zu retten. Das war so ein bisschen awkward, Ging dann aber wieder cool weiter, allerdings dann auch wieder mit ein bisschen mehr Standardkosten. Also dann war es ja doch nur eine Trailer-Show, komplett ohne Entwicklerkommentar. Und ja, als die dann vorbei war, dachte man halt, es sei vorbei oder auch nicht. Also es war halt unglaublich undurchsichtig, leider.
Es war so auch ein abruptes Ende dann. Ja, also es total. Gab eigentlich wirklich nur eine Trailer-Show. Diese Experience vor Ort war wirklich so eine Zeltstadt. Die hatten das eben des Messegeländes eine Zeltstadt aufgebaut. Ein Zelt war eben für The Last of Us Part 2. Das war eben diese Kirche. Das hat man dann auch im Nachgang kapiert, als dann Gameplay eben gezeigt wurde zu The Last Part, Last of Us Part 2, weil das dann eben das gleiche Szenario war. Der Spielszenerie war dann quasi diese Zelt-Experience. Und dort waren dann wahrscheinlich auch die Anspielstationen für dieses Spiel. Dann hat man außerhalb eben auch gesehen, da standen in L.A. gelbe New Yorker Taxis rum. Das war dann die Spider-Man-Station. Mhm. Und im Saal selber gab es dann eben auch noch einen Musiker, der und so einen Außenbereich, der an so einen asiatischen Garten erinnert hat. Und das war eben auch eine Szenerie für Ghost of Tsushima. Also von daher glaube ich auch, was du gesagt hast, vor Ort hat das alles irgendwie ineinander gegriffen und war sicherlich auch ein schönes Erlebnis, aber für den Stream durch diesen Umzug der Journalisten hatten sie halt dann wirklich 20 Minuten Pause zwischendurch, wo dann die Leute, die letztes Jahr die Pre-Show gemacht haben, auf einmal der Main-Fokus waren, weil du im Stream nichts anderes mehr gesehen hast als 4 Talking Heads, die darüber geredet haben, dass jetzt gerade Journalisten von einem Raum zum nächsten laufen. Ja. Und das war irgendwie awkward.
Ja, das hätte man einfach sehr viel besser lösen können, weil ich glaube, das war schon so auf Influencer-Marketing ausgelegt. Und ich glaube, auch die Leute, die da vor Ort waren, werden nicht negativ über diesen Event sprechen können. Aber das hätte Sony ja auch vorher wissen können, dass das im Stream einfach wahnsinnig scheiße rüberkommt. Sondern dann musst du da halt. Die haben ja dann sogar so einen kurzen, ich glaube, was war es überhaupt? Ja, Destiny 2 DLC-Trailer gezeigt, der völlig aussagelos war. Und das war aber wirklich für eine Viertelstunde das Einzige, was man so überhaupt gesehen hat, was mit einer Pressekonferenz zu tun hatte.
Es fühlte sich an wie eine Werbepause. Es kam dann wirklich auch nochmal zwei, drei Werbeclips für Spiele, die wir schon davor gesehen haben und dann so Infohäppchen. Und das war wirklich, es gab The Last of Us Gameplay, was wirklich ein Highlight war. Und dann war quasi gefühlt Werbepause, wo du gesagt hast, dann kam so ein Destiny 2 Trailer und dann kam auch die Info, Black Ops 3, jetzt kostenlos downloaden.
Ja, im PS Plus Programm.
Solche Info-Häppchen wurden dann irgendwie noch reingeschmissen, aber das war quasi an zweiter Stelle an der wohl wichtigsten Firmenpräsentation des Jahres. Und das wirkte halt irgendwie aus out of place, vielleicht. So kann man es vielleicht sagen. Danach hat es sich ja wieder ein bisschen klassischer angefühlt, hast du schon gesagt, als die Journalisten und die Influencer und Fans dann in dem Hauptsaal waren. Da fühlte es sich dann eigentlich fast an wie immer.
Ja, dann sogar fast ein bisschen wenig, es war jetzt nicht uninteressant, es war halt tatsächlich eine reine Trailer-Show, also das war unkommentiert und aneinander geschnitten, aber vollgepackt und zwar ziemlich. Also das war dann eine gute Stunde.
Genau, also dann lass uns doch mal mit den Spielen anfangen, das musste man jetzt aber irgendwie kurz mal einordnen, weil sich das so komisch angefühlt, vor allem wenn man nachts um 3 oder 3:30 da sitzt und nicht genau weiß, warum bin ich jetzt eigentlich wach geblieben, geht's jetzt irgendwie los oder nicht, aber sie haben zumindest dann eben Neues von The Last of Us 2 gezeigt und das war wirklich beeindruckend, vor allem fand ich's geil, dass sie so ruhig eingestiegen sind, also die Leute saßen ja in dieser Art Kirche, dann kam dieser Banjo-Spieler und man konnte ja schon ahnen, dass das was mit Last of Us zu tun hat, weil dieser erste Teaser-Trailer, da sah man doch Ellie, wie sie auf der Gitarre spielt. Und das war dann eben auch nachgespielt durch diesen Musiker, dieser Gustavo, der da auf seinem Banjo gezupft hat. Und dann ging es über in diese Spielszene und es fing erstmal sehr ruhig an, weil Ellie auf so einem Square Dance irgendwie war, also in so einer Scheune. Und das war unfassbar gut geschauspielert und die Mimiken eingefangen und es war auch eine sehr, sehr romantische Szenerie. Also das hat mich echt beeindruckt, welche Qualitätsstufe nochmal die Uncharted-Macher da draufgelegt haben
für The Last of Us. Also das war wirklich, ich habe jetzt zuletzt leider noch nicht Detroit gespielt, aber da hört man ja auch, dass das von den Gesichtsanimationen und so wirklich ein neues Level ist. Mhm. Aber was da jetzt von Naughty Dog abgefeuert wird und man glaubt denen ja einfach auch, dass das Ingame ist, weil die sind ja jetzt nicht dafür bekannt, irgendwie groß zu faken. Ja. Das ist einfach wirklich so von der Mimik und von der Gestik und wenn die beiden sich da umarmen und dann so ein bisschen ich kenne den Namen von der Partnerin nicht.
Die habe ich auch nicht.
Aber die tanzt halt vorher schon sehr viel und ist halt so ein bisschen verschwitzt und dann witzeln sie so auch sehr charmant darüber und dann umarmen die sich und dann ist halt von, also bleibt ihr Schweiß bei Ellie, heißt sie, ne? Ja. Am Gesicht kleben. Und das sieht alles so strange richtig aus. Also, das war so ein Detail, was mir total aufgefallen ist. Und wie du schon sagst, das ist einfach unglaublich gut inszeniert und auch geschauspielert. Ich bin ja nicht der größte Last of Us-Fan, aber das liegt rein am Gameplay. Und immer wenn ich dann sowas sehe von diesem Spiel, denke ich so, boah, hoffentlich macht mir das diesmal mehr Spaß, weil man will das ja so unbedingt erleben, weil das so gut ist einfach. Und was sie dann vom Gameplay nachher gezeigt haben, das bestätigt den Eindruck ja auf jeden Fall, was so das Qualitätsniveau angeht, das sah einfach unglaublich aus. Also das war, also hat mich ziemlich weggeblasen.
Ja, und größte Neuerung ist natürlich, dass Ellie jetzt im Fokus steht und auch ihre Geschichte. Also während sie ja im ersten Teil so der Sidekick war und dann über den DLC haben wir ja mehr über sie erfahren. Einer der wohl besten DLCs, die es, glaube ich, je gegeben hat, hat mich auch damals schon total fasziniert, die Geschichte. Und da stand ja auch ihre Homosexualität in der Geschichte im Vordergrund. Sie, so Coming-of-Age-Geschichte, und sie hat sich verliebt und so in dieser Apokalypse. Und deswegen fand ich das jetzt total geil. Sie wirkt ein bisschen älter, ein bisschen reifer und eben auch sicherer in ihrer Art, wie sie sich gibt, weil sie halt auch jetzt schon Jahre dann in dieser brutalen Welt lebt. Und deswegen fand ich das sehr schön, diesen Kontrast, dass man da jetzt auch mal Menschen gesehen hat und Menschlichkeit, ja, wie sie da tanzen, ausgelassen, auch wieder sowas wie Glück irgendwie empfinden können. Und das fehlt ja im ersten Teil komplett. Also da ist ja alles nur noch beschissen. Und das fand ich total interessant, auch inszeniert und vor allem genial von Naughty Dog, dass sie jetzt wirklich das so in den Fokus stellen, diese Normalität, dass sie einfach homosexuell ist und eine lesbische Beziehung führt, ja. Weil das war ja bis jetzt bei Spielencharakteren oft immer nur so nebenher. Also Tracer von Overwatch ist in einem Comic irgendwie mal erklärt worden, dass sie lesbisch sei. Bei den BioWare-Spielen geht es natürlich schon immer länger, klar, aber diese so einen Star-Charakter in einem Spiel, in einem der wohl wichtigsten Spiele für Sony des Jahres irgendwie dann so öffentlich und auch als allererstes auf der Pressekonferenz zu zeigen. Und dieser Kuss, der war unfassbar schön. Also ich habe ja schon wirklich so viel verkorkste Küsse gesehen von Telltale, wie Batman versucht, eine Frau zu küssen. Das war so richtig fies. Und was Naughty Dog da gemacht haben, also wie sie sich vorher, jeder kennt so diesen Moment, der schon mal irgendwie so kurz diesen Moment erlebt hat vor einem Kuss, wie sie das eingefangen haben, weißt du, wie Ellie sich auf die Lippe beißt, nicht genau weiß, ob das jetzt okay ist, in der Öffentlichkeit hier zu knutschen, und dann wird sie von dieser Partnerin da so rangezogen und wie die Lippen sich so ineinander bewegen, das sah überhaupt nicht awkward oder doof oder bescheuert aus, das war richtig schön und ich habe wirklich Gänsehaut gekriegt, weil dieser Moment so toll eingefangen wurde und ich war ganz weich in diesem Moment.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass sie das so in den Fokus setzen, das stimmt schon irgendwie, aber irgendwo halt auch wieder nicht, also die gehen damit so natürlich und normal um, also diese ganze Welt geht damit auch so natürlich und normal um, wie es halt auch sein sollte eigentlich. Und da sind ja viele Entwickler oder Publisher auch gerne mal so ein bisschen hölzern oder stocksteif oder wissen nicht genau wie. Und das ist da, auch, man merkt es auch so, allein die Augen, wie die gemacht sind. Das ist alles völlig over the top so. Also, also wirklich habe ich mehr Bock drauf, als ich dachte, dass ich jemals Bock auf Last of Us 2 haben werde, aber wenn das auf dem erzählerischen Niveau das auch nur im Ansatz hält, dann kommt man, glaube ich, nicht dran vorbei. Und das
Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, weil sie es in dem DLC eben schon geschafft haben. Das meine ich mit in Fokus stellen, sie als Person in Fokus zu stellen und nicht, haha, schaut mal, sie ist lesbisch oder so.
Ja, klar, genau. Ja.
Aber witzig dann auch, ich bin dann am Schmelzen gewesen und dachte, boah, Naughty Dog, Hut ab, ihr übertrefft euch wieder. Und dann hatte man aber so auf einmal dieses Gefühl, irgendjemand aus der Regie hat reingerufen, Leute, wir sind auf der E3, wir sind Gamer, wir schauen Gamer zu, wir brauchen Blut und Gedärme, dreht mal den Blut und Gedärme-Level over 9000. Und dann war das cineastisch ja schon ganz gut gemacht, dass der Kuss, die Kamera schwenkte so um ihren Kopf herum, um diese zwei küssenden Köpfe, und dann war sie auf einmal halt, sie war links quasi im Bild, und als die Kamera dann rechts an ihr vorbeigefahren ist, hat man gesehen, dass sie jetzt dann in der Kampfanimation ist. Und holla die Waldfee, war das blutig. Also das war wirklich so dieser Kontrast zwischen dieser romantischen Szene und dann das wohl blutigste Gameplay, weiß nicht, je gesehen habe auf einer Bühne. Also das hatte man ja in den letzten Jahren schon immer auch bei so Trailern The Last of Us vorgeworfen, dass es so brutal ist, um brutal zu sein, ja, und so übertrieben, sinnlos brutal. Das war beim ersten Jahr auch schon. Und Naughty Dog scheint sich jetzt diesmal auch nicht zurückzuhalten. Also das war ja so explizit unfassbar.
Ja, also das ist halt so ein bisschen die Kehrseite, wenn man das Uncanny Valley irgendwann verlässt, weil das geht einem halt wirklich nah. Also das ist, also diese Szene relativ am Anfang vom Gameplay dann, wo der eine Gefangene dann zwei Messer so in den Balch gerammt bekommt und die Gedärme dann, also das ist, ich kriege jetzt noch Gänsehaut und ich bin da eigentlich nicht so zimperlich, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt gerade irgendein Zwölfjähriger denkt so, hoch, Papa schläft noch, jetzt gucke ich mir mal die E3-Pressekonferenz an, ist schon sehr explizit gewesen. Ist aber, also ich finde die Art von Gewalterstellung dann eigentlich immer, schwierig auszudrücken, aber positiver, weil es halt ernsthaft dargestellt wird im Sinne von, also dass man merkt, dass das nicht okay ist. Also dass dass das einfach kein Spaß ist. Was Naughty Dog ja auch wahnsinnig gut hinbekommen hat, ist die Reaktionen auf Schmerzen in den Gesichtern von den Gegnern oder auch bei Ellie. Oder dass zum Beispiel aus Eintrittswunden tatsächlich Blut läuft und so. Das ist alles so derb, dass man das auch nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen kann oder das irgendwie als Torture-Porn oder was abstempeln kann. Das ist einfach, so wäre das halt, wenn die Welt so wäre. Ne? Yeah, deswegen kann ich das auch in gewisser Weise gutheißen.
Ich weiß genau, was du meinst, weil es ist genau diese positive Darstellung von, diese realistische Darstellung dieser Schmerzen und dieser Brutalität sorgt halt auch dafür, dass es nicht mehr das klassische Uncharted-Problem ist, ja, dass Leute persönlich und Trauer empfinden und eine Beziehung miteinander haben und wirklich auch traurig sind, wenn jemand verletzt ist. Und in der nächsten Szene rammst du halt irgendwie 18 Wachen ein Messer in den Kopf, es spritzt kein Blut, die fallen einfach um und lösen sich auf und man hat dann so diese ludonative Dissonanz, um dieses Keyword mal wieder zu benutzen, dass du eigentlich einen Massenmörder spielst, aber der dann traurig ist, weil jemand sich den Fingernagel abgebrochen hat, weißt du? So. Und das hat mich bei Uncharted immer tatsächlich sehr gestört, auf einem hohen Niveau, und diesen Fehler kann The Last of Us gar nicht haben, weil so dermaßen brutal dargestellt ist, dass du eigentlich kein Massenmörder sein kannst, weil dann wird's wieder lächerlich werden. Das ist wirklich, diese Gewalt ist nötig, um zu überleben bei Ellie. Und das, was wir bei Last of Us 1 gesehen haben, da war das ja auch schon besser gelöst und nicht so diese Diskrepanz zwischen diesen Gesprächen und der Gewalt war nicht so groß wie bei Uncharted. Und das scheint jetzt hier auch wieder so weiterzugehen. Und ich finde es gut, dass es auch so dargestellt ist, dass dadurch wirken auch diese Szenen viel intensiver. Ja? Ohne jetzt, wie du gesagt hast, diese Schaueffekte zu feiern. Ja.
Ich glaube auch, dass man das, wenn man dann selber tatsächlich handelt in dem Spiel, ich glaube, dass das einen nicht komplett kalt lassen wird. Ich glaube, man wird tatsächlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass man da tatsächlich irgendwie sowas wie Skrupel empfinden wird, wenn man die Reaktionen auf sein Handeln dann halt so explizit dargestellt bekommt, weil das ist ein neues Level, aber im positiven Sinne jetzt. Und auch wie die Gegner sich in der Welt bewegt haben, und auch auf dein Handeln reagiert haben. Also da gibt es ja diese eine Szene, wo Ellie sich dann in so einem Raum versteckt und dann drei oder vier Gegner es scheint irgend so ein Clan zu sein, weil die auch irgendwie alle gleich aussehen. Mhm. Ich habe zwischendurch mal gedacht, das sind Klone. ich glaube aber, dass das wahrscheinlich Absicht ist. Die kommen dann halt in diesen Raum rein und verteilen sich so und einer nach dem anderen reagiert dann halt auch auf Ellies Präsenz oder darauf, dass die anderen halt da abgeschlachtet werden, teilweise wird auch ein Kopf explodiert einfach, weil da irgendein Explosionsfall draufgeschossen wird. Und das passiert halt wirklich in der Welt. Ne? Und alles auch an NPCs reagiert halt wirklich auch auf diese Brutalität. Und das ist was ich so noch nie gesehen habe. Und wenn die das im Spiel so halten, dann auch wenn ich keine Lust habe, Schleichspiele zu spielen, ich glaube, da kommt man wirklich einfach nicht dran vorbei. Wenn das hält, ja.
Ja, ich bin gespannt, wie es im Spiel dann ist, weil das Problem ist ja dann immer über die Dauer. Also wenn du dann halt wirklich irgendwie 10, 12 Stunden dieses Spiel spielst und halt wirklich dann im Endeffekt 100, 200 Leute abgemurkst hast, dann kann es halt irgendwann auch sein, dass es dann nicht mehr funktioniert und du abstumpfst. Ja. Muss man mal gucken. Interessant fand ich auch, man hat in diesem Gameplay, gerade wie du gesagt hast, oft so geskriptete Szenen auch drin gehabt. Also, dass sie halt irgendwie durch eine Glaswand geschmettert wurde oder dass sie sich da so durchschleicht. Also, so diese Mischung aus Tomb Raider und Uncharted. Da hat man ja auch immer dann so diese geskripteten Momente, dass du halt irgendwie auf einen Gegner triffst und da passiert dann irgendwas Außergewöhnliches, dass du halt durch eine Wand oder durch den Boden durchfällst und so weiter. Es war schwer auszumachen, ob diese Szene jetzt immer so abläuft oder ob da Momente drin waren, bei denen dann auch andere Dinge geskriptet passieren. Weißt du, wie ich meine? Also es war halt es war so eine Szene, wo man das Gefühl hatte, entweder du spielst diese Szene komplett anders, wenn du sie spielst, oder sie läuft immer so ab. Das konnte man irgendwie nicht abschätzen.
Also ich würde denen fast so viel Vorschusslorbeeren geben und so viel Kredit, dass ich sage, dass da nichts geskriptet war. Hoffentlich, weil dann wäre es natürlich mega, mega gut inszeniert. Aber andererseits, das wäre schon wieder auch von Animationen her ein Aufwand und ein Niveau, was man wahrscheinlich dann doch auch selbst von Naughty Dog nicht erwarten kann. Ist aber auch nicht schlimm, wenn gewisse Passagen einfach für die Dramaturgie gescriptet sind. Warum nicht? Ne? Das kann ja auch das Pacing unter Umständen halt bereichern in so einem Spiel. Also ich bin super gespannt. Ich hatte vorher, wie gesagt, also Last of Us ist überhaupt nicht meine Franchise und mir war das vor dem Trailer egal, ob die heute was von Last of Us zeigen oder nicht.
Danach und, bestimmt
nicht. Nachher mehr. Aber überhaupt nicht mehr. Nee, so gar nicht.
Ja, freue ich mich sehr drauf. Also ich war skeptisch, als wir diesen ersten Gewalttrailer damals gesehen haben. Da dachte ich so, aber jetzt so mit mehr Kontext und mit mehr Ellie. Ich bin großer Ellie-Fan. Also wie gesagt, seit diesem DLC, ja, den musst du unbedingt nachholen vor dem Spiel. Also das.
Aber ich muss das erste erstmal durchspielen.
Ja, aber ich glaube, du kannst den DLC auch spielen.
Ja.
Das geht schon auch, weil natürlich gibt es Andeutungen auf den ersten Teil, was da passiert ist, aber allein diese Coming-of-Age-Geschichte.
Ach, gespoilt bin ich eh schon lange.
Ja, ja, eben. Das
Na gut, ja, also jetzt habe ich auch Bock drauf.
Jetzt habe ich auch mega Bock drauf, ja. Und dann dachte man schon so, okay, grafisch kann es eigentlich fast nicht mehr besser werden, aber Sucker Punch scheint uns eines Besseren belehren zu wollen. Ghost of Tsushima, da kam der Sucker Punch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wirklich, wie gesagt, also nach so einem grafischen Niveau, wie es Naughty Dog halt legt, da kann eigentlich fast nichts mehr kommen. Und dann kommt Ghost of Tsushima und meine Fresse sah das gut aus. Alter, also ich war wirklich, ich saß mit offenem Mund da und dachte nur, Das kriegt ihr nie im Leben, kriegt ihr das auf die aktuelle Konsolengeneration. Aber andererseits, Naughty Dog schafft es ja auch. Es ist ein PS4-exklusives Spiel. Es ist Sucker Punch. Also,
und wir hatten lange Zeit.
Also, und wir hatten lange Zeit, ja.
Ja, es ist wirklich brutal. Also das ist gerade von der Beleuchtung, was die Fauna in der Welt, die Flora und Fauna in der Welt angeht, das ist pervers. Also das ist wirklich krass, wie plastisch das wirkt, wie viel die Grasanimation und wie dicht diese ganze Vegetation da war, das war unfassbar. Die Animation in den Kämpfen selbst oder wenn man, ich weiß ja nicht genau, weißt du, wie der Protagonist heißt?
Nee, vielleicht magst du mal kurz einleiten für die Leute, denen das gesagt.
Ja, also es ist von Sucker Punch, also die haben mein Gott. Infamous-Reihe gemacht, genau, und Infamous Second Son und Last Light hieß es, glaube ich, ne, waren ja jetzt die auf PS4 erschienen sind. Und da haben die schon grafisch wirklich sehr gut abgeliefert. Das eine war ja sogar ein Launch-Titel. Und die arbeiten jetzt wohl schon seit längerer Zeit offensichtlich an diesem Ghost of Tsushima, was gefühlt ein ich würde mal Witcher-eskes Spiel sein wird.
Muss allerdings auch an Witcher denken.
Ja, total. Ne? Gerade als er da auf Plötze gestiegen ist.
Ja.
Reitet er halt mit dem Pferd durch so eine Wiese. Das wirkt schon alles sehr witcherig. Allerdings vom Setting her im feudalen Japan, dachte ich bis gestern. Dann waren aber die Mongolen da hauptsächlich als Gegner, was ja jetzt prinzipiell, ich meine, Japanologiekenntnisse halten sich deutlich in Grenzen, gerade was die Geschichte angeht. Weiß nicht, inwiefern das authentisch gehalten ist oder ob das einfach frei erfunden ist. Aber spielt halt in so einem feudalen Mittelalter in Japan und man selbst ist halt vielleicht dieser Ghost of Tsushima, wer weiß. Und das eigentliche Gameplay, also das Kampfsystem, das wirkte, wie wirkte das? Ne? Ein bisschen brawlerig, aber irgendwie zackig. Also ich glaube, man ist da sehr auf
Naja, halt so
angewiesen,
so Konter und Block. Also auch sehr schön inszeniert. Ich musste so an so Filme wie Hidden Dragon, Crouching Tiger und sowas denken. Also,
House of Flying Daggers und sowas.
Ja, genau, weil halt überall so diese Atmosphäre in den Kämpfen halt eine große Rolle gespielt hat. Also sie standen dann sich so gegenüber im die Sonne geht gerade unter und der Laub, also wirklich so
Blätter,
die dann da rumwehen und so weiter. Also eine sehr, sehr starke Inszenierung. Und die Kämpfe so halt sehr auf Kontermoves ausgelegt. Also er hat dann halt so sein Schwert, der stand dann so ruhig da, dieser Hauptcharakter, wird dann von so einem Mongolen angegriffen und er macht halt so diese typische einen Move, der Mongole fällt irgendwie in zwei Hälften runter und er bleibt halt cool stehen, mit seinem ausgezogenen Schwert, um den anderen klarzumachen, mit mir ist nicht zu spaßen, so nach dem Motto. Ja. Und es wirkte danach das Kampfsystem eben sehr auf Blocken und im richtigen Moment rollen und dann zuschlagen. Brawler-Rick, aber auch so Souls-artig, würde ich halt sagen.
Ja, oder sogar vielleicht, also gerade diese Szene, die du angesprochen hast, wo er dann mit seiner, ursprünglich irgendwie Komplizin, aber wahrscheinlich hat sie dann irgendwas Ehrenhaftes gemacht oder so wirkte das zumindest, sie dann bekämpft, das wirkte schon fast wie aus einem 2D-Prügler. Mhm. Wäre ja auch nicht blöd. Also wenn man quasi die Kämpfe wirklich so in der Form gestalten könnte, dass es sich anfühlt wie in einem ja, ist jetzt ein doofes Beispiel, aber so ein bisschen wie in einem Soul Calibur oder so.
Habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, schalte jetzt in den Kampfszenen in so einen Soul Calibur-Modus um oder so. Ja.
Und also ich sag mal, die Kampfarena, die hatte schon auf jeden Fall das grafische Niveau mal 5, also wirklich, weil du gerade dieses Laub angesprochen hast. Also wenn die das in der Dichte und mit der physikalischen Correctness auf Konsole bringen wollen in einem Open-World-Spiel, dann holla die Waldfee. Also das sehe ich leider noch nicht so ganz. Ja,
genau, also die Key-Aussage war eben, es ist ein Open-World-Spiel, deswegen kommt dieses Witcherige. Du konntest auf dein Pferd aufsteigen, du konntest irgendwie über die Felder reiten und dann hast du halt so Gegner getroffen, hast dann die Kämpfe gemacht und dann gab es aber auch wieder so Schlüsselszenen, da kam dann so ein Haus und da ist er dann rumgeklettert. Also er ist dann irgendwie von oben in das Haus rein, hat sich mit so einem Grapple-Hook dann hochgezogen, ist von oben runtergesprungen auf die Feinde, um dann den Kampf auszulösen. Und dann gab es aber auch wieder eine geskriptete Szene. Dann kam eine Frau, die er dann wohl kannte, die dann erst mit ihm geholfen hat. Dann wurde sie auf einmal zu Feinden. Und dann hat man aber gehört, wie die Mongolen angeritten kommen. Mhm. Und dann war der Trail auch aus. Also wahnsinnig beeindruckend. Ich habe nochmal nachgeschaut. Das Jahr von Ghost of Tsushima ist 12.074.
12.074?
1274. die Samurais sind schon legendär in Japan und es spielt zur Zeit, als das mongolische Imperium da als Invasoren das Land betritt.
Ja, genau. Das ergibt also ja komplett Sinn.
Kontext. Und boah, habe ich da Bock drauf. Ja, also ohne Witz, es war wirklich schwer, nach Last of Us Begeisterung zu zeigen, aber da habe ich so dermaßen Lust drauf. Leider auch erst 2019 wahrscheinlich.
Ja, gehe ich von aus. Ist aber nicht exklusiv, ne? Also das war jetzt nur immer mit Sony verbandelt von der PK her, aber es gibt kein PlayStation-Exklusivtitel, ne? Oder?
Ich gehe aber auf was denn sonst bei Sucker Punch? Also.
Ja, doch, ne, stimmt. Die machen das immer nur, ne? Also haben sie gesagt, du hast recht. Ja, stimmt. Hätte ich
das ist hundertprozentig nur für die PS4.
Ja, ja gut, das würde das dann vielleicht, wenn man auf eine Hardware exklusiv programmieren kann, dann kann man es vielleicht dann doch wieder stemmen. Mhm. Klar, also wenn, liefst du auf jeden Fall auf Pro-Hardware, weil das sah schon wirklich unglaublich aus. Also das sind auch immer dann so Spiele, wo ich so denke, so, who cares about PlayStation 5? So, also besser muss einfach auch nicht mehr. Ich war wirklich hin und
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das schon Next-Gen-Gameplay war. Also,
ja, vielleicht.
Wir haben ja im Vorfeld auch gesagt, sowas wie eine PS5 wurde jetzt ja nicht vorgestellt oder irgendwas, aber sie haben ja schon bestätigt, dass es sowas wie eine PS5 irgendwie in Entwicklung oder Arbeit ist oder ein Nachfolger der PS4 Pro oder was auch immer. Und ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass sie ja kein Release-Datum gesagt haben, dass das durchaus schon auch mit der Kalkulation einer nächsten Konsolen-Iteration lief, weil das sah wirklich so dermaßen viel aus, dass wir dann vielleicht noch so eine abgeschwächtere Version mit weniger Laubblättern sehen werden.
Ja, das kann schon sein. Das stimmt, das ist vielleicht gar nicht so eine doofe Spekulation. Ja. Aber ich sag mal so, vom Gameplay her, da gebe ich Sucker Punch auch erstmal großen Kredit, weil gerade was so das Movement durch die Welt angeht, das war schon bei Infamous schon ziemlich, ziemlich geil. Mhm. Und wenn die da auf ihr eigenes Können weiter aufbauen mit dem Setting, dann sehe ich da kein Problem, sag ich mal so. Das wird schon.
Ich bin gespannt, ob das Setting gut ankommt. Also sowas wie Witcher hat ja eher so ein klassisches Fantasy-Setting im weitesten Sinne. Und auch so Sachen wie GTA sind halt einfach deutlich massenkompatibler, weißt du, vom Setting. Ja, ich weiß, aber wie gut dieses Asia-Setting für die große Masse funktioniert. Also,
aber das scheint ja der neue heiße Scheiß zu sein. Also
absolut, seit ja.
Also mich freut es total, weil ich das eigentlich total vermisst habe. Aber wenn man sich anguckt, was jetzt allein in den letzten 3 Tagen so in dem Setting quasi auch neu angekündigt wurde, ne? Also auf eins kommen wir ja gleich noch, aber auch das From Software, wie heißt es denn? Ich vergesse den Namen immer.
Ja, ja, also das Neo 2 quasi von
From Software, das aber Neo 2 kommt ja jetzt. Genau, ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ja, ich habe auch mehr Bock auf Neo 2, was ich eigentlich gedacht habe. Also das scheint ja zumindest vielen das Risiko wert zu sein, dieses Setting zu wählen. Und ich persönlich bin total happy drüber, aber du hast schon recht, das ist natürlich irgendwie ein bisschen Risiko.
Es ist Risiko, aber ich glaube, das gibt es halt immer diese Wellen, dass die Entwickler sich natürlich auch angucken, was gab es denn schon lange nicht mehr für ein Setting und dann halt parallel an ähnlichen Settings irgendwie entwickeln.
Ja, haben die gleiche Beraterfirma alle.
Sekiro hieß es übrigens, Sekiro Shadows Die Twice. Ja, Sekiro, genau. Und nicht nur das, also Sekiro haben wir ja, wir haben jetzt Neo 2 wurde angekündigt, dann Ghost of Tsushima und auch For Honor kriegt jetzt ja quasi noch chinesische Kämpfer, die auch diese Art von Kampfstil haben. Also das gab es ja auch noch.
Ja, stimmt. Ja.
Gut, bevor wir zu Neo 2 kommen, da gab es auch leider nicht viel zu sehen, außer dem Namen Control, um mal ein bisschen anderes Setting reinzubringen. Control heißt das neue Spiel, was unter dem Namen P7 bei Remedy lief. Remedy sind natürlich die Leute von Alan Wake und Quantum Break, die man eigentlich immer auf der Microsoft-Konferenz gesehen hat, weil sie da Special Deals mit Microsoft immer hatten. Und die haben sich ja so ein bisschen verstritten, waren da nicht mehr ganz so glücklich und zack, bumm, toller Konter-Move von Sony. Ja, wenn ihr uns Hellblade wegkauft, dann kaufen wir euch halt Quantum Break weg. Control ist das neue Spiel, kommt 2019 und sieht eigentlich aus wie Quantum Break 2.
Ja, so total. Also ich habe Quantum Break, ich bin leider nicht gespielt damals, habe es aber natürlich mitbekommen, dass es das gab. Und auch ohne es gespielt zu haben, hatte man sofort so einen Quantum Break Vibe. Genau. Ja, ne, weil das ist halt auch so Third-Person-Action-Gameplay mit offensichtlich irgendeiner Zeit-Inception-Mechanik, so wie die Räume da rumgewabelt sind. Also so richtig viel hat man ja noch nicht gesehen, aber das, was man gesehen hatte, war sehr stimmungsvoll. Also das war auch vom Stil her recht eigen, ne, relativ düster, viel Rot und Schwarz so von Farben. Ja, war irgendwie cool, aber irgendwie weiß ich auch noch nicht, was es wird.
Nee. Ja. Ich meine, man kann davon ausgehen, wenn man einfach mal guckt, wie Remedy-Spiele halt waren, dann wird es wahrscheinlich auch ein Third-Person-Shooter werden mit surrealen Elementen. Und es wirkte noch surrealer als Quantum Break. Also während bei Quantum Break eben so diese Zeitmechanik im Fokus stand, hatte man jetzt hier bei Control auch durch den Namen das Gefühl, dass diese Person irgendwie Raum manipulieren kann. Ja, also es war alles so ein bisschen kubistisch, es wurde alles dann so in so Blöcke aufgelöst. Inception ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, ja, was so diese Surrealität angeht, den Raum und Zeit zu biegen. Sie hat ja selbst eine Waffe in der Hand gehabt, die sich dann so in so Blöcken immer so also wabernde Blöcke, wenn man das mal so beschreiben kann. Ja, das Gefühl, die fing an zu blubbern, aber in Würfeln.
Es gibt ganz da cool. So eine Kunstinstallation irgendwo, die so funktioniert. Ich wollte das eigentlich noch raussuchen, aber dann war ich doch zu müde und hab's vergessen. Wollte ich eigentlich noch dir mal noch ein Video von schicken. Aber ja, also ich glaube, Inception ist tatsächlich, wenn man den gesehen hat, dann hat man so ein bisschen Eindruck davon, wie so Control. Man kann sich auch einfach den Trailer angucken, sind wir mal ehrlich. Ja. Dann weiß man ja, wovon wir reden, ja.
Aber das war eben, um an dem Punkt nochmal zu sein, das wurde halt einfach so reingeschmissen. Es gab keine Einordnung, keinen Entwickler, der auf die Bühne kam. Das fand ich bei Sony jetzt echt ein bisschen schade, weil wozu kart man so viele Leute live an eine Stelle? Es ist doch schon auch schön, dann die Leute zu zeigen. Also ich finde, Ubisoft hat es dieses Jahr richtig gut gemacht, hatten wir ja auch eine eigene Folge dazu gemacht. Die haben am Ende auch nochmal alle Leute auf die Bühne geholt und auch Bethesda hat irgendwie die Leute gezeigt, die Menschen, die hinter diesen Spielen stehen. Und gerade bei Remedy, die haben doch auch so einen charmanten Head irgendwie, der selber ja auch im Spiel auftaucht und so weiter. Und den nicht einfach auf die Bühne zu holen und sich feiern zu lassen und zu zeigen, was er da vorhat, vielleicht auch so ein bisschen Einordnung gibt. Kojima war auch vor Ort, der ist auch nicht auf die Bühne gekommen. Also warum man diese Chance liegen lässt, sich damit mit ihm irgendwie abzubilden. Yves Guillemot lässt sich's ja auch nicht nehmen, jedes Mal Miyamoto auf die Bühne zu holen und zu umarmen. Weißt du, also das fand ich ganz komische Entscheidung, dass Sony gesagt hat, wir zeigen euch einfach einen Trailer und fertig.
Ja, total. Ja, es ist wirklich ein bisschen seltsam, zumal sie ja in ihrem Panel, was sie da zwischendurch gezeigt haben, durchaus dann Entwickler oder Studioleute als Gäste hatten, ne? Zum Beispiel von Media Molecule.
Aber erst in der Pre-Show, in der Nachshow.
Also ganz seltsam. Also das kommen wir ja gleich eh nochmal drauf, was ob die PK jetzt vorbei ist, weiß ja eh keiner. Ja, sehe ich auch so. Also wie gesagt, ich bin auch kein Fan von so 0815 PR-Geblabbel-Shows, aber das hätte man schon nutzen können, zumal eigentlich auch Zeit dafür gewesen wäre, bei 2-3 Titeln nochmal 3-4 Sätze mit dem Entwickler oder mit wichtigen Personen da aus dem Studio zu wechseln, ja.
Naja.
Aber gab's
dann,
nicht.
Gab's nicht, nee. Dann gab's einen Trailer, bei dem der Micha, glaube ich, ausgerastet wäre, wenn er denn wach gewesen wäre. Resident Evil 2.
Ja, cool inszenierter Trailer gewesen. Also hat man erstmal so aus der Sicht einer Ratte einen Kampf miterlebt, wobei man als Ratte dann leider auch von einem Regal zerquetscht wurde. Ganz witzig, ich habe es überhaupt nicht einordnen können. Wir waren ja im Discord bei euch, auch im Voice-Chat. Und ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber einer hatte super schnell die Assoziation Resident Evil 2. Und ich habe mich echt gefragt, wie zum Teufel kommt man jetzt darauf? aber Resident Evil 2 Remake war ja zumindest halb offiziell, ne? Ja. Ja. Und das war jetzt der Trailer dazu. Und ja, also scheint sich nah am Original zu halten und einfach ein Remake zu sein, ne? Was ja nicht schlecht ist.
Ein Reimagining.
Reimagining.
Aber sah auf jeden Fall spannend aus und natürlich absoluter Fanservice. Also ich meine, das ist einer der wohl heiß geliebtesten Spiele.
Ja, ist auch toll.
Und das ist ja auch gut. Und den jetzt nochmal in schöner, hübscher, neuer Grafik zurück nach Raccoon City zu gehen. Ich glaube, das ist eine sichere Sache. Und es war auch cool inszeniert, wie dann halt sich der Kopf so umdreht und der ganze Saal kapiert, Resident Evil, jetzt verstehen wir es. Das war schon schön gemacht, ja. Kommt am 25. Januar 2019, also knapp vorbei am 22. Februar, aber immerhin in dieser...
Das kommt auch am 22. Februar. Alles kommt am 22. Februar.
Ja, also im Januar 2019 geht es wieder zurück nach Raccoon City. Gab es aber sonst auch nicht groß viel mehr Infos oder es gab dann noch ein paar Newsletter und im Nachgang auch eben noch mal ein paar mehr Infos. Aber da, ja, es ist halt ein Reimagining, neue Grafik-Engine. Es wird jetzt nicht so eine komplettes Reboot. Also es wird nicht sowas wie Doom, sondern es orientiert sich schon sehr klar an der klassischen Storyline und Action.
Ja, so wirkt es auf jeden Fall, ja.
Gut, wo geht's weiter?
Es gibt noch mindestens 3 ganz große Klopper, ne? Und dann gab es noch zwischendurch so einen kleinen Trailer. Ich weiß aber nicht mehr, wann der kam. Von den Rick and Morty-Machern gibt es ein Spiel, ne? Trevor Saves the Universe.
ein Typ in der Badewanne.
Also ich liebe Rick and Morty und ich habe auch sofort, man hat auch sofort so diesen Rick and Morty Vibe wieder gehabt, ne? Also man wusste schon irgendwie, in welche Richtung das geht, aber der Trailer war mega verwirrend.
Das war völlig verwirrend, ja. Also es war halt typisch Justin Roiland, so dieser awkward Humor. Ja. Und man hat ständig diesen Typen in der Badewanne gesehen, der das Spiel spielt, um das es ging. Also so auf dieser Meta-Ebene. Und die Kamera ist aber immer wieder zurück zu dem Bathtub-Man. Und der so, it's not about me. Und schlussendlich ist der Fernseher natürlich auch rein und hat ihn umgebracht. Und dann kam quasi Morty rein, aber als Alien. Also es war die gleiche Art zu sprechen, wie Morty spricht. Also der Junge aus Rick and Morty, so leicht verunsichert und I don't know. Also ich hab mega gelacht, ich freue mich auf dieses komische Ding und es wurde auch nicht so ganz klar, es ist ein VR-Jump'n'Run. Ein VR-Plattformer, würde ich jetzt im weitesten Sinne vielleicht raten.
Mag sein, ja. Also ich habe auch so alles, was der macht, ist meistens Gold, deswegen wird das schon ziemlich gut werden. Aber was das jetzt für ein Spiel wird, keine Ahnung. Also, aber wird man ja noch genug von hören, war ja eher so eine kleine Ankündigung. Ja,
kann hat man mich aber gewundert, dass das in der Hauptshow aufgetaucht ist. Also während sie so wichtige Titel für Sony wie Dreams von Media Molecule erst in der Nachshow gezeigt haben und auch das ganze Kapitel PlayStation VR, da gab es dann auch noch mal eine ganze Reihe von Trailern und Neuankündigungen. Das war auch nicht in der Hauptshow, sondern es war alles danach. Aber dass dann Rick and Morty, Justin Roiland mit seinem Weirdo Game einen Trailer in der Hauptshow bekommt, das hat mich dann tatsächlich schon echt verwundert.
Ja, generiert halt Aufmerksamkeit, ne? Das ist, also wir sprechen ja jetzt auch drüber. Wenn das jetzt irgendwie in der Aftershow drin gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen mehr untergegangen und ist ja im Moment auch ja also recht populär, das Ganze, was der macht, und deswegen, warum nicht? Aber dafür war es halt wirklich ein recht kurzer und sehr verwirrender Trailer, das stimmt schon. Ja.
Dann gab es ganz kurz noch als Einwurf eine kleine Neuigkeit zu Kingdom Hearts. Ich kann mit dieser Serie ja tatsächlich so überhaupt nichts anfangen, aber ich war beeindruckt von der Grafik der Charaktere und der Gesichtsanimationen in diesem Spiel. Die ganzen Pixar-Figuren und so, dass die 1:1 aussehen wie im Film, ist ja offensichtlich, weil es ja die gleiche Technologie ist. Aber ja, meine Fresse, die Pirates of the Caribbean-Schauspieler, die hat man ja so dermaßen gut erkannt. Die wurden eben gezeigt, dass die auch in diesem Spiel auftauchen, weil Caribbean ja jetzt auch eine Disney, also ist ja schon immer eine Disney-Marke. Und die tauchen jetzt gemeinsam mit Donald und Goofy irgendwie in diesem Spiel auf. Und das wirkte so dermaßen strange, aber grafisch echt beeindruckend.
Ja, also da müssen wir schon, also das war jetzt schon noch einer der drei großen Dinge, die ich so auf dem Schirm hatte. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Kingdom Hearts Fan. Ich habe das erste gerne gespielt und danach hat mich die Serie jetzt auch ein bisschen verloren. Aber genau das, was du sagst, das war auch, also wir waren auch alle total baff im Discord so, als weil man hat zwar die Charaktere gesehen und man hat auch hier Sora heißt er, glaube ich, ne, und Donald und Goofy auf diesem Floß gesehen, und aber irgendwie halt dann so wie eine Ente halt in real aussehen würde. Ja. Und man hat so gedacht, das ist irgendwie weird. Ne? Und dann kommt da Pirates of the Caribbean dazu und man denkt so, ist das jetzt im Spiel? Und dann kommt wirklich Gameplay in dieser Grafik und du denkst so, what the fuck? Ne? Also das war technisch echt beeindruckend. Also das hätte ich mir, also dann, wenn die deswegen so lange an diesem Spiel rumwerkeln, weil die solche Zaubertricks da aus dem Hut zaubern, dann hat mich jetzt zumindest auch wieder mehr beeindruckt, als ich es von Kingdom Hearts 3 jetzt erwartet hätte im Vorfeld, weil so scharf bin ich halt auch nicht drauf gewesen. Vom Gameplay schien das unglaublich vielseitig zu sein. Ne? Also die haben ja alles ausgepackt, ne? Von Action-Brawler-Kämpfen über Jump-and-Run-Passagen, über
Schiffskämpfe,
ja. Panzer Dragoon Orta ein bisschen noch mit drin, so, ne? Also wirklich eierlegende Wollmilchsau des Spiels. Ich glaube, für Kingdom Hearts-Fans war das Fanservice par excellence, und mich hat es jetzt tatsächlich ein bisschen mehr interessiert als vorher, eben weil diese Engine offensichtlich zu ganz krassen Dingen fähig ist, und wer weiß, wird es ja ein total grandioses Spiel. Mal gucken.
Mal gucken, bin sehr gespannt. Also hätte ich nicht gedacht, dass mich das interessiert, aber durch diese Caribbean-Geschichte tatsächlich irgendwie auf einmal so, hey, das ist vielleicht doch mal ein Blick wert. Ja. Und PlayStation hat dann auch noch mal so einen kleinen Diss Richtung Microsoft. Die hatten ja gezeigt, dass sie zum ersten Mal eben auch die Lizenz haben. Das Spiel kommt auch für die Xbox erstmalig. Und Sony dann so, ja, aber bei uns bekommt ihr die anderen Spiele alle mit dazu.
Ja, dieses Package. Ja. Ne? Ja, aber keine Ahnung, was das für Spiele in dem Package sind. Die sind ja alle so komisch nummeriert, ob das jetzt komplett ist.
Das sind diese ganzen 1,5 Exodus, Last Prologue, wie auch immer die alle heißen. Ja. Genau. Dann noch zu, apropos Weird, Death Stranding war ja klar, dass Kojima natürlich Neues zeigt zu seinem sehr dubiosen, komischen Spiel. Und das war sehr viel Gameplay diesmal. Das hat mich ja tatsächlich begeistert, dass man sehr viel Gameplay gesehen hat. Aber vielleicht leitest du mal ein bisschen ein. Es ging, glaube ich, um den UPS-Mann, der die Packstation nicht findet.
Ja, der Witz wurde ein bisschen gemacht. Ja, es ist, also das ist halt der Bertolt Brecht, der Trailer, Hideo Kojima, so, man weiß halt nachher weniger als vorher. Man hat Gameplay gesehen, aber ich könnte jetzt ehrlich gesagt nicht mal sagen, was man macht. Also es ist offensichtlich eine sehr, sehr leere Welt, in der man zumindest in dem Teil des Spiels, der gezeigt wurde, alleine unterwegs ist, nur mit so ein paar Roboträger-Buddies, die hinter einem hergleiten. Ne? Und man hat aber nicht so genau gesehen, warum man sich durch diese Welt bewegt. Also das, was man gemacht hat, das hat optisch sehr an Metal Gear Solid schon erinnert. von den Animationen und von dem Movement durch die Welt. Und ja, also dieser UPS-Vergleich, der kommt ja nicht von ungefähr. Man hat halt immer irgendwie was, was man von A nach B offensichtlich transportiert und zwischendurch auch mal eine Leiche. Ja, genau. Also, the fuck? Okay, aber das ist jetzt auch nicht das Weirdeste, was in den Trailer passiert ist. Wirklich nicht. Also das war fast noch das Normalste, weil also die erste Hälfte war halt wirklich viel, viel Gameplay.
Mich hat's an Zelda erinnert. Mich hat's an Breath of the Wild erinnert, nur eben mit dem Norman Reedus, heißt der, glaube ich, mit dem Schauspieler. Man ist sehr viel geklettert in dieser Welt, dann hat's geregnet, dann war's rutschig, dann ist er irgendwo runtergesprungen, ist durchs Wasser gewartet und wie du schon gesagt hast, immer irgendwelche Pakete dabei. Also es wirkte wie so ein Pick-up-and-Delivery-Spiel, aber halt auch sehr landschaftlich orientiert, wie eben bei Breath of the Wild auch, dass die Umgebung so ein bisschen der Star ist. Und dann ging es aber wieder ein bisschen mehr Richtung Story. Also dann hat man wieder über dieses Mysterium was erfahren, diese unsichtbaren Kreaturen.
Hat man zumindest wirklich was erfahren?
Naja, es ist ja bei jedem Death Stranding-Trailer hast du ja danach mehr Fragen als vorher. Zumindest war klar, es wird nicht einfach jetzt nur so ein reines Gameplay-Spiel, sondern natürlich geht es da auch um die Charaktere. Es wurden zwei neue Schauspielerinnen gezeigt, Lindsay Wagner zum Beispiel, so eine, die man noch damals von der 7-Millionen-Dollar-Frau kennt. Aus den 70ern eine sehr bekannte Schauspielerin, die auch da ihre junge Version spielt, was ich sehr interessant finde. Und da habe ich mich erst gefragt, warum spielt diese Frau, die ja aus den 70ern eben damals bekannt ist mit diesem Gesicht, die spielt diese Frau auch, wie sie damals aussah in diesem Spiel. Und dann hat mich auf Twitter unser treuer Hörer Knödel, genau. Er hat mir gesagt, dass es in diesem Spiel ja auch darum geht, dass diese Figuren altern durch die Berührung. Mhm. Und von daher hat er sich jetzt wahrscheinlich absichtlich eine Schauspielerin genommen, die halt auch schon mit ihrem jungen Gesicht bekannt ist, um halt diesen Wiedererkennungseffekt zu haben, aber die dann halt auch ihre alternde Versionen spielen kann. Und das fand ich irgendwie ganz Knödelbrot übrigens. Schöne Grüße.
Ja, also alles richtig. Aber dieser Breath of the Wild-Vibe stimmt schon irgendwie, aber ich bin halt echt gespannt, was da das Kern-Gameplay, ich glaube auch nur, dass es eine Passage im Spiel sein wird. Das wirkte so ein bisschen survivalig. Mhm. Allerdings wieder mit so einem Kojima-Kniffen. Also irgendwas ist da strange. ich habe mega Bock drauf, das selber dann zu spielen. Und dann der zweite Teil vom Trailer, der war natürlich sehr viel storylastiger und dann auch wieder sehr viel weirder. Wieder mit diesem Baby, was er halt in dieser Vorrichtung vorm Bauch trägt, was halt diese Nabelschnur, die über diesen Radar über seinem Kopf dann irgendwie befeuert, um diese Wesen zu entdecken. Also super weird, aber halt auf so eine Art, die mich total triggert. Also ich muss das spielen. Also das war für mich auch eigentlich so das Highlight, weil halt ein paar Sachen, die vielleicht mehr Highlight für mich gewesen wären, halt einfach gefehlt haben. Aber also ich bin mega scharf drauf.
Und vor allem, was man
ich jetzt... Ich habe den Trailer jetzt noch zweimal geguckt und man wird halt echt nicht schlauer draus. Ne?
Aber man hat Bock, das herauszufinden. Also so, das kriegt er wirklich wahnsinnig gut hin, dich neu anzufüttern und Bock drauf zu machen, das auch herauszufinden, um was es da denn jetzt eigentlich tatsächlich geht. Aber was man, glaube ich, definitiv ausschließen kann, dass es Metal Gear ist. Also es gab ja immer diese Fan-Theorie und spätestens nach diesem Gameplay, es ist kein Geheimagent, der da rumschleicht und irgendwelche Wachen erledigt oder Metal Gears dann irgendwie kommen. Also das kann man
so komplett ja schon irgendwie mit so einer Art Basis. Also mag sein, dass er schon irgendwie, der hat ja auch dieses wie hieß es denn noch da dieses Abzeichen Barrier, weiß ich nicht. Das scheint auch so eine Geheimorganisation zu sein, ne? Ein bisschen wie Foxhound vielleicht, aber das wird nicht im Metal Gear Universum stattfinden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee. Das wirkt ganz anders.
Auch, ja, schon irgendwie auch wieder so ein bisschen abgespaced, aber ganz andere Art, auch düsterer und irgendwie, also wow.
Ich wäre aber auch enttäuscht, wenn es jetzt tatsächlich Metal Gear wird, wäre ich auch tatsächlich enttäuscht, weil das, was er jetzt gezeigt hat, eigentlich viel interessanter ist, so eine neue, komplette Welt zu zeigen und nicht immer diese alten Tropes dann wieder auszugraben. Ja.
Absolut, ja, aber wird wahrscheinlich leider auch noch eine ganze Weile dauern. Ne? Also da werden wir noch einige Trailer bekommen, die uns noch weniger erzählen als das. So.
Genau, kommt nicht am 22. Februar auf jeden Fall.
Wer weiß.
Überraschungsrelease.
Das glaube ich nicht. Ne? Das glaube ich sicher nicht. Ne?
Genau. Nioh 2 hatten wir schon kurz angesprochen. Gab es eigentlich nur so ein paar Concept Arts zu sehen und das Logo. Finde ich super, dass es kommt. Mir hat Nioh tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ist ein
Spiel, ja.
Ja, es ist halt so ein Dark Souls im Asia-Setting und dass es jetzt von den From Software selber auch kommt mit Shadows Die Twice, das hat es jetzt natürlich so ein bisschen entkräftet, diese Ankündigung. Aber fragt sich, in welche Richtung, gell?
Das sehe ich genauso, weil wenn man, also ich persönlich mochte, was From Software dann mit Bloodborne gemacht hat. Ich finde, das ist eine Weiterentwicklung von dem Kampfsystem in die richtige Richtung. Und ich vermute mal, dass das, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, dass From Software Japan spielt.
Shadows Die Twice kann man sich gut merken.
Genau, Shadows Die Twice, das kann man sich besser merken, dass das vermutlich auch, so wie man das gesehen hat, so ein bisschen mehr diese etwas actionlastigere Kampfmechanik übernimmt. Aber wenn es das tut, dann hat Nioh eigentlich einen riesen Vorsprung, weil Nioh hat ein echt brutal gutes Kampfsystem. Das kriegt From Software auch, glaube ich, nicht so leicht kopiert. Also mit den ganzen Stances und den verschiedenen Waffen und das
und diese funktioniert Götter, halt die nicht.
Genau, ne? Das ist also sehr, sehr komplex, aber wenn man sich da reingefuchst hat, dann ist das besser. Und wenn die das hinkriegen, das Spiel noch ein bisschen offener zu gestalten und vielleicht sich da ein bisschen mehr an diesen From Software-Vibe anzunähern, was das Storytelling und Worldbuilding angeht, dann könnte das durchaus sein, dass die da die Nase vorn haben von Team Ninja, weil das echt, das wird ein lustiger Kampf. Vermutlich werden die auch relativ gleichzeitig erscheinen.
Das wird ein gutes Kräftemessen, weil Team Ninja traue ich das auf jeden Fall zu, da auf der Basis weiterzumachen, was bei From Software, bei Sekiro heißt es, was da wirklich tatsächlich deutlich besser aussah, ist halt einfach das Boss-Design und diese beeindruckenden Bosse.
Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Also das hat sich, glaube ich, du hattest das im Cast auch gesagt, ne? Ja, ich mochte die Bosse, also allein der Frosch da in Nioh, weiß nicht. Also ich mag die Bosse in den From Software-Spielen, aber ich fand jetzt Nioh nicht schlecht oder unkreativ. Naja, bin gespannt.
Ein schönes Kräftemessen auf jeden Fall.
Absolut, ja.
Ja. Und dann gab es tatsächlich zum Ausklang der ganzen Präsentation, beziehungsweise wissen wir jetzt, dass es der Ausklang war, das war in dem Moment nicht so klar, gab es sehr lange und sehr viel neues Gameplay zu Spider-Man von den Insomniac Studios, die da ja auch schon Jahre jetzt dran arbeiten. War ja auch so ein bisschen eine Überraschungsankündigung damals auf einer der PKs, wo wir gesehen haben, es kommt exklusiv von Insomniac ein Spider-Man-Spiel, was nicht direkt mit den Filmen zu tun hat. Also es ist nicht der MCU-Spider-Man, sondern eine komplett eigene Welt und Interpretation. Aber es ist natürlich klassisch Spidey. Er schwingt sich durch Manhattan und es sieht fantastisch aus und kommt tatsächlich ja auch schon dieses Jahr, am 7. September 2018. Und ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat, aber es wirkt genau das, was es verspricht, oder? Es scheint genau das zu sein, was es verspricht, mit Spider-Man durch Manhattan zu schwingen und eine ordentliche Tracht Prügel zu verteilen.
Genau, ja. Also ich glaube, dass das war deswegen sicherlich so prominent, weil es halt in den nächsten Monaten so das große Ding von Sony ist und sonst kommt da ja auch nichts. Ist ja auch richtig so, ne? Wenn man vorher immer so ein bisschen ankündigt und das jetzt so in den Vordergrund steckt. Sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Das scheint im Moment nicht mehr die Frage zu sein, dass die Leute auf der PlayStation wirklich schicke Sachen hinzaubern können. Und es hatte so ein bisschen so, ich habe mich so ein bisschen so an so alte, so ganz alte Spiele erinnert gefühlt, die so ein bisschen an die Komplexität mal ein bisschen zurückgeschraubt haben, ne? Also wo man einfach wirklich von A nach B sich geschwungen hat, ein bisschen hier gesprungen, ein bisschen da gesprungen, ein bisschen da aufs Maul geben und dann kommt ein Bosskampf am Ende vom Level. Und da spricht ja nichts gegen. Also das
ist halt super schön inszeniert, die man damals nicht machen konnte.
Genau. Wird wahrscheinlich ein recht arcadiges, es wirkte extrem kurzweilig. Ich bin halt überhaupt nicht die Zielgruppe. Das ist aber auch nicht schlimm, muss ich ja auch nicht sein für das Spiel. Deswegen kann man ja trotzdem wertschätzen, dass es offensichtlich da eine ziemlich gute Arbeit abgeliefert wurde. Das sah schon sehr, sehr cool aus, ja.
Ja, also ich habe wahnsinnig Bock drauf, weil es sieht nach einem unfassbar flüssigen und tollen Gameplay aus. Also es ist ein so wie das Batman-Gameplay, was man ja immer, das Kampfsystem bei den Batman-Spielen von Rocksteady ja immer so ein bisschen mit so einem Tanz vergleicht, aber mit mehr Komplexität, also mehr Gadgets, ganz viele unterschiedliche Arten, deine Web, also die Spinnennetze irgendwie einzusetzen. Man sieht dann, wie er dann irgendwie auch halt Sachen aus der Umgebung benutzt. Er greift sich da irgend so einen Tisch, haut den irgendwie in eine Gruppe von Leuten. Währenddessen wird er von links angegriffen, sein Spider-Sense blinkt. Du kannst im richtigen Moment drücken, so wie man das von den früheren Assassin's Creed-Spielen kennt, ja, dass du quasi Konter-Moves ausführst. Und ich glaube, das wird ein sehr schönes, flüssiges Gameplay, wo du immer das Gefühl hast, geil, ich bin der größte Superheld aller Zeiten.
Ja, das glaube ich.
Ich glaube, das fangen sie sehr gut ein. Und dann eben aber halt auch so geskriptete Elemente. Also man hat dann eben gesehen, wie Spidey da durch einstürzende Neubauten sich schwingt und um ihn herum explodiert alles. Also so genau diese Mischung aus, ich habe immer noch genügend Kontrolle, um das Gefühl zu haben, das ist mein Kampf, aber das Studio macht auch genügend geskriptete Elemente, um halt so diese typische Marvel-Inszenierung irgendwie dir auch als Videospiel zu präsentieren.
Ja, nee, war wirklich sehr cool. Man möchte denen fast gönnen, dass sie nicht versuchen, da ein zu überladenes Riesen-Open-World-Spiel draus zu machen. Wenn das so eine kurz muss es ja auch nicht sein, aber so eine stringente Superhelden- Draufhau-Geschichte macht und das so inszeniert, dann glaube ich, dass das ein ziemlich, ziemlich gutes Spiel werden kann. Ich kannte halt zum Beispiel keinen der Bösewichte, die dann nachher da oben auf dieser Plattform, ja, keine Ahnung, da bin ich halt leider komplett raus. Spider-Man habe ich erkannt. Ja, ich glaube, für Fans von dem Ganzen ist das wahrscheinlich ein Highlight, ja. Kann ich mir gut vorstellen.
Ich bin jetzt auch kein Comic-Nerd, da müssten wir unseren Freund Konrad oder so mal fragen oder vielleicht könnt ihr das in den Kommentaren ergänzen. Also ein paar der Figuren, so Elektro oder so, das ist ja klar, da muss er auch kein Vorwissen haben, das ist halt ein Typ, der Elektro-Blitze verschießen kann.
Auch gebrannt.
Was der Negative Man kann, das wirkte fast ein bisschen grotesk, das war dann einfach ein Mann, der wie aus einem Negativfilm schwarz und weiß vertauscht hat, da bin ich mal gespannt, was seine Superheldenfähigkeit ist. Und der wurde dann bedroht eben von vier Leuten, weil dieser Elektro irgendwie den Knast aufbricht, passiert ja immer bei Superhelden, oder? Die sind ja so blöd, die Leute, und sperren immer alle Superhelden in benachbarte Zellen und dann musst du nur einen Knopf drücken und alle sind immer gleichzeitig frei. Also diese Szene habe ich ja irgendwie auch schon gefühlt, 100-mal gesehen. Und das heißt, Spider-Man wird in die Enge getrieben in diesem Trailer von 4, 5 Leuten, Elektro und Co. Und dann liegt er so am Rand eines Hochhauses und dann kommt so ein Leuchten von hinten, wie der Koffer bei Pulp Fiction. Öffnet sich so ein Leuchten und er sagt, you here, also du bist hier. Und da bin ich mal gespannt, was das für ein Reveal sein wird, wer
gab,
da kommt.
Es gab Spekulationen.
Iron Man oder so, wie genau, im Film, ich weiß es nicht.
Sagte einer und machte das an dem Soundeffekt fest und ich habe mir das nochmal angeguckt und ich würde das jetzt auch vermuten, aber wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht im Thema. Vielleicht ist es auch, keine Ahnung, Man.
Ich würde aber auch tippen, dass es Iron Man ist, allein weil es halt auch ganz gut passt, gerade durch MCU, da ist ja Iron Man und Spider-Man ja quasi auch sowas wie eine Vater-Sohn-Beziehung geworden und von daher würde das ja durchaus auch jetzt total Sinn machen, dieses Spiel da Iron Man noch spielen zu können. Vielleicht wird es ja tatsächlich auch ein spielbarer Charakter, wäre natürlich auch sehr cool, mit Iron Man da durch New York zu chatten.
Ja, nee, sah auch cool aus, also bin ich guter Dinge, ohne dass ich Interesse habe, das selber zu spielen.
Gut. Also eine insgesamt sehr hochwertige inhaltliche Konferenz, glaube ich, von den Sachen, die gezeigt wurden, hat man jetzt, glaube ich, auch deutlich rausgehört, dass das alles ziemlich geil war. Präsentation und Aufmachung für eine E3-Show war dagegen aber echt irgendwie seltsam, wie wir eingangs schon gesagt haben. Ich fand den Banjo-Spieler ja super und auch den Flötenmann, der war ja echt cool, aber wenn es da so drum geht, wer hat die beste E3-Show geliefert, wenn man jetzt mal nicht nur auf die Spiele guckt, dann waren da auch Soundprobleme, die am Anfang gestört haben und so weiter. Aber gut, sie haben es ja dann dadurch entschädigt, dass die Spiele, die gezeigt wurden, irgendwie interessant waren. Wie gesagt, ich fand es halt schade, dass die Menschen dahinter nicht gezeigt wurden. Das hat mir tatsächlich gefehlt.
Ja, es war halt, wie gesagt, unglücklich inszeniert für einen Stream. Und ja, inhaltlich sicher, hier waren jetzt, was mir sehr gut gefallen hat, ist, ich habe mir die Spiele nochmal aufgeschrieben, da waren jetzt tatsächlich 4 komplett neue IPs dabei. Ne? Und nichts irgendwie Infinite oder Everlasting als Subtitel, ne? Und höchstens mal ein Teil 2.
Ja. Nee, und kein Battle Royale-Spiel.
Genau. Kein Battle Royale-Spiel. Also war schon, haben schon ihr eigenes Ding gemacht, ne? Und viel, viel Mut da auch bewiesen mit den ganzen neuen IPs. Also mir hat das sehr gut gefallen. ich habe ein paar Sachen erhofft und vermisst. Also ich war, war tatsächlich wirklich der festen Überzeugung, dass, dass die mal was vom Final Fantasy VII Remake zeigen. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich wach geblieben bin. Weil ich dabei sein wollte, wenn es dann doch tatsächlich wieder mal passiert. Da war ich doch herb enttäuscht, dass man da immer noch nichts von sieht. Und dann kam nachher am Ende des Streams noch eine, so ein Schedule für den ganzen Tag von Sony. Und da steht auch noch irgendwas, da steht auch noch Square Enix-Title als Punkt. Und da habe ich noch gedacht, so, oh Gott, vielleicht machen sie es da. Aber nein, Pustekuchen, man sieht und hört nichts. Ja, Days Gone wurde gar nichts gezeigt. Das hat mich sehr gewundert, extrem gewundert. Total. Zumal das ja auch nicht so weit weg ist.
Als Trailer in dieser, in dieser Pause wurde, glaube ich, ganz kurz mal was gezeigt.
Aber ganz kurz, ja.
Ja, ja.
Ja, und ja gut, Gran Turismo 7 muss ich auch noch warten. Naja.
Ja. Was tatsächlich fehlte, aber das zieht sich wie ein roter Faden durch alle PKs, glaube ich, dieses Jahr. Das hat bei Ubisoft ja auch gefehlt. So am Ende dieses, und das ist unser nächster großer Titel für die nächsten zwei Jahre oder ja, sowas. Stimmt, ja. Das gab es ja dieses Jahr jetzt hier bei Sony auch nicht. Also natürlich haben sie mehr neue Sachen gezeigt, wie dieses Control, aber halt auch sehr kurz. Oder eben das Ghost of Tsushima, aber das wusste man ja auch schon, den Namen gab es ja auch schon vorher. Aber ja, also so dieser Überraschungshit am Ende, wie jetzt eben Final Fantasy oder damals das von den Ico Studios, weißt du?
Ja,
so,
ja.
Ihr habt jahrelang drauf gewartet, jetzt kommt's irgendwie.
Mein Gott, wie heißt es denn noch?
Last Guardian,
genau. Meine Güte, ja, manchmal steht man am Schluss. Ja,
also so dieser Moment hat tatsächlich gefehlt dieses Mal, ja.
Stimmt. Ja, stimmt. Ich wüsste jetzt aber, ja gut, ich bin auch nicht PR-Manager bei Sony. Also wenn ich jetzt mir da einen Titel rausnehmen müsste von denen, die neu vorgestellt wurden, weiß ich jetzt nicht, was ich da genommen hätte. Ne? Oder es war jetzt auch keine komplette Neuankündigung, was vorher gar nicht geleakt war, war höchstens Control. Und ich glaube, da ist man einfach auch noch nicht weit genug gewesen und hatte jetzt auch nicht so den Hebel, um da so eine riesen Ankündigung draus zu machen. Ja. Also das wertet die anderen Spiele ja aber nicht ab. Ne? Aber es war schon ein bisschen anders einfach alles, ja.
Ja. Man merkt aber wirklich, dass wir gerade, glaube ich, so in dieser Übergangsphase sind jetzt auch, dass diese aktuelle Konsolengeneration langsam ausklingt. Jetzt geht's, dieses Jahr ging es ja wirklich nur um Spiele. Es gab nichts im Bereich Hardware, nichts im Bereich irgendwie neuer Features, neuer Iterationen, neuer PSVR war nicht im Fokus. Microsoft hat auch keinen VR angekündigt, irgendwie in Oculus Rift. Also es gab ja wirklich nur Spiele dieses Jahr, gell? In Anführungszeichen. Ja. Und ganz wenig mal so ein bisschen Richtung Stream angedeutet oder irgendwelche neuen Angebote oder so. Aber das war ja wirklich sehr dezent bei allen. Und auch Sony hat sich ja komplett auf die Spiele konzentriert.
Ja, also wie du schon sagst, es kann schon wirklich sein, dass die Sachen, die jetzt einen so weggeblasen haben, entweder wirklich so, dass meistens sind ja dann am Ende des Konsolenzyklus kommen ja dann wirklich die absoluten Blender. Und das werden, glaube ich, die Titel sein. Also ich glaube, also mich würde es jetzt nicht komplett wundern, wenn damals wurden die neuen Konsolen ja auch auf extra Presse-Events da im Frühjahr angekündigt. Wenn sowas 2019 dann kommt und für 2020 die nächste Generation angekündigt wird, dann das würde mich jetzt nicht wundern, nach dem, was ich jetzt gesehen habe. Was ja auch nicht schlimm ist, aber ich sag mal, wenn die Konsolen, die wir jetzt hier noch im Wohnzimmer stehen haben, das abliefern, was wir jetzt bei Sony und auch bei den anderen gesehen haben, dann brauche ich auch so schnell nichts Neues.
Das geht's mir krass. Auch, also ist cool. Und man darf auch nicht vergessen, dass Sony ja auch die PSX, also die PlayStation Experience Event Show noch hat. Da gibt's ja auch so eine Art Pressekonferenz und die wird auch immer wichtiger für Sony, weil sie da natürlich komplett im Fokus sind, während sie bei der E3 natürlich auch nur einer von vielen sind, die was Neues zeigen. Von daher, da werden, glaube ich, auch die großen Reveals und die großen Neuankündigungen in Zukunft immer stattfinden und nicht
auf der E3. Vermute ich auch. Das scheint so zu sein. Ja. Aber naja, nichtsdestotrotz das, was Sony gezeigt hat, war wirklich eigentlich durch die Bank cool, erfreulich viel Neues. Und von dem, was man schon kannte.
Und selbst bei den Sachen, die man schon kannte, selbst da gab es Neuigkeiten über Kingdom Hearts.
Noch mehr Verwirrung bei Death Stranding.
Ja, ich gucke mir
jetzt nochmal an. Ne, ich gucke mir den Cyberpunk-Trailer noch 100 Mal an.
Ja. Und nichts von Red Dead Redemption. Genau. Das war ja so ein bisschen meine Vermutung, dass es gibt ja den Marketing-Deal mit Sony. Also das weiß man ja auch schon, dass Rockstar mit Red Dead Redemption so ein bisschen eher Richtung Sony tendiert. Aber das hätte ich zumindest erwartet, dass man zumindest einen Trailer sieht. Also gerade weil es so eine Trailer-Show ist, dass man zumindest noch einen Trailer sieht. Aber Rockstar hat irgendwie immer keinen Bock
auf das. Das hat mich wirklich gewundert, weil ich dachte, das war deren One More Thing-Ding. Habe ich wirklich gedacht, dass noch irgendwas von Red Dead Redemption 2 kommt. Wobei wobei ich bin auch nicht der große Red Dead Redemption Fan. Ich weiß, ich bin ein komischer Mensch, aber das ist natürlich eigentlich extrem das große Thema. Es ist ja der Grund, warum jetzt alles am 22. Februar erscheint, ist halt, dass diesen Herbst halt Red Dead Redemption kommt und sich niemand gegen Rockstar traut. Offensichtlich. Und dass da gar nichts kam, zumal Microsoft ja schon sich Cyberpunk den Trailer gesichert hatte. Unglaubliches Spiel, das wird, oh Gott, ich kriege mich nicht ein, wenn ich daran denke. und das gerade daher hatte ich gedacht, dass Sony dann halt an anderer Stelle den Beutel ein bisschen weiter aufgemacht hatte und halt Rockstar gebeten hätte, da nochmal einen Trailer für die Show zusammenzuschneiden, aber war nicht. Sehr verwunderlich. Ja, ganz komisch. Cool, ja. Naja.
Hat mich auch irritiert. Also Rockstar zieht ihr Ding durch, ja. So Ö3, nö, wollen wir nicht.
Die und Valve, die können machen, was sie wollen. Ja.
Gut, das war unsere Besprechung der Sony Press Briefing, heißt es gar nicht mehr. Das heißt irgendwie E3 Showcase nennen sie es immer, glaube ich. Genau. Ja. Media Showcase. Tolle Spiele. Also 2019 wird, glaube ich, echt ein dickes Spielejahr, wenn wir nicht schon im Februar alles zu Ende gespielt haben. Da kommt sehr viel auf uns zu, aber auch 2018 mit Spider-Man und Red Dead Redemption kann sich, glaube ich, nicht beschweren. War bis jetzt
auch nicht schlecht.
War echt cool. Dann hören wir uns heute Abend zum Abschluss noch, wenn ihr wollt, zu Nintendo. Heute Abend 18 Uhr unserer Zeit zeigt Nintendo bei Direct hoffentlich Neues zu Metroid Prime 4. Bin sehr gespannt, was da passieren wird. Aber da könnten noch einige Überraschungen passieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns dabei auch zuhören. Ich versuche mal, den Micha nachher noch vors Mikro zu kriegen für Nintendo. Und dann hören wir uns heute an dieser Stelle wieder. Macht's gut. Jetzt erstmal viel Spaß mit Schlaf nachholen, lieber
Bubu. Ja, vielleicht zeigt Nintendo ja den Red Dead Redemption 2 Trailer. Das wäre was.
Ja, exklusiv für die Switch. Genau.
Ja, nee, ich werde nachher wieder.
Oder Final Fantasy 7.
Bitte. Ja, mir egal wo. Das kann auch auf meinem Handy laufen. Nein, Quatsch. Nee, ich werde nachher auch wieder im Discord sein. Das war sehr schön. Das Rudel gucken. Das macht Spaß mit euch allen.
Genau. Im Voice-Chat könnt ihr euch dazugesellen. Zu Sebo, Bubu, Knödel und wie sie alle heißen. Liebe Grüße an euch, die weltbeste Discord-Community der Welt. Macht sehr viel Spaß mit euch, die E3 zu begleiten und wir hören uns später wieder. Macht's gut. Ciao.